Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ich lese zwei Bibelworte zu dem Thema Erlösung. Aus Matthäus 20, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und dann der Wochenspruch für diese Woche: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Von Zeit zu Zeit beschäftigt einen Menschen diese doppelte Frage: Wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Und was ist der Sinn meines Lebens? So war es auch bei Martin und Elke. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens waren beide Buddhisten geworden. Zeitweise betrieb Martin in Holland ein buddhistisches Therapiezentrum. Selbst Familienmitglieder lud er ein, sie nahmen an den Sitzungen teil, und manche wurden durch ihn Buddhisten. Und doch suchte er weiter nach einer tieferen Erleuchtung, nach einer tieferen Wahrheit. Dafür reiste er viel nach Indien und Nepal und gab sich Exerzitien und Ritualen hin. Auf seiner Reise lernte er die deutsche, er ist Holländer, die deutsche Buddhistin Elke kennen. Als dann Martins persönlicher Guru in Nepal wohl starb, verehrte er ihn immer noch und war überzeugt, weiter von ihm Anweisungen empfangen zu können. In einer verfallenen Hütte am Fuße des Himalayas meditierte er ganz alleine 4 Wochen lang. An einer anderen Stelle, in einem buddhistischen Tempelgelände, warf er sich 60.000 Mal auf den Boden, um dadurch eine besondere Leistung für die Erleuchtung zu erbringen. Als er Jahre später wieder an denselben Tempel kam, war er in eine Krise geraten. Er schreibt: Irgendwie kamen mir die Menschen innerlich leer vor. Sie suchten nach der Wahrheit, so wie auch ich. Bisher hatte ich diese Wahrheit noch nicht gefunden, obwohl ich an verschiedenen Tempeln meditierte, heilige Säulen immer wieder umarmte und umrundete, Opfer spendete, Kerzen anzündete, hatten die Tempel mit ihren Buddha-Figuren ihre Anziehungskraft verloren. Martin und Elke reisten dann weiter nach Australien. Was dort geschah, davon später. Ja, wie sollen wir herausfinden, was der Sinn unseres Lebens ist? In der Bibel wird uns eine Antwort gegeben, indem sie uns zeigt, warum und wozu Jesus auf diese Erde kam. Denn sein Kommen hat existenziell mit uns etwas zu tun. Das kommt in diesen Worten zum Ausdruck, die wir von ihm kennen. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist unter den Menschen. Und bei Matthäus: Ich bin gekommen zu dienen und mein Leben zu einer Erlösung für viele zu geben, für viele Menschen. Oder bei Johannes: Ich bin gekommen, damit sie, die Menschen, auch in Öschelbronn, das Leben und volle Genüge haben. In diesen Worten von Jesus wird deutlich: Sein Kommen hat existenziell mit meinem und deinem, mit unserem Leben etwas zu tun. Nun denken aber manche: Oh, Sinnerfüllung und Lebenserfüllung, das kann ich mir ja auch selbst verschaffen. Dazu brauche ich doch Jesus überhaupt nicht. Also viel Geld verdienen, einen guten Job haben, Familie, Karriere machen, etwas Luxus anschaffen, geht doch. Ja, natürlich geht. Wie steht es aber mit Retten und Erlösen? Von diesen Dingen spricht die Bibel ja auch. Können wir uns selbst retten und erlösen. Wir wissen im Leben, dass manch einer gerettet werden muss, weil er sich eben nicht mehr selbst retten kann. Und so sagt es auch die Bibel, der Mensch kann sich an gewissen Stellen nicht selbst erlösen. Er braucht Erlösung. Und genau das ist die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Brauchen wir Rettung und Erlösung? Die Bibel bejaht es, aber viele Menschen würden sagen, ach, brauchen wir nicht. Braucht ein erfolgreicher Geschäftsmann oder der bekannte Schauspieler, brauchen die Rettung und Erlösung? Sieht nicht so danach aus. Wie steht es mit der Millionärsgattin? Die hat doch Moneten, Geld, Zaster, das reicht doch. Kann sich vieles leisten. Was braucht die Erlösung? Kann die besten Ärzte rufen? Was ist mit dem Popstar? Okay, zurzeit kann er nicht auftreten, aber er kann immerhin irgendwas vorbereiten für die nächsten Auftritte. Was ist mit dem Politiker, der Karrierefrau? Brauchen die Schönen und Reichen Rettung und Erlösung? Ihnen geht es doch so gut, hat man den Anschein, hat den Anschein. Und wie sieht es mit den normalen Menschen aus? Also mit der Nachbarin, dem Büroangestellten, der Lehrerin, der Krankenschwester oder dem fitten Rentner-Ehepaar, das ständig auf Achse ist. Was ist mit den Studenten an der Uni? Was ist mit euch Konfirmanden, Konfirmandinnen? Braucht da jemand Rettung und Erlösung? Das ist nicht so ganz klar, ne? Klar gibt es solche Menschen, wo es offensichtlich ist, dass sie Rettung und Erlösung brauchen. Das sind die Flüchtlinge, die irgendwo festsitzen zwischen Polen und der Ukraine. Das sind hungernde Kinder. Das sind Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Solche, die in einer Sekte gefangen sind. Oder welche, die in einer Sucht stecken, vom Alkohol, von den Drogen nicht loskommen. Oder solche, die ein schlimmes Leiden haben. Die wünschen sich Erlösung, auch jetzt Corona, klar. Oder solche, die unter einem Diktator leiden. Oder von einem verrückten Chef oder Vorgesetzten herumschikaniert werden. Da gibt es Kinder, die zu schwerer Kinderarbeit losgeschickt werden oder gar in den Krieg ziehen müssen. Und Frauen, die sich wie Sklavinnen in ihrer Lebenswelt vorkommen. Ja, diese letzte Gruppe, da ist es doch offensichtlich, dass die Rettung und Erlösung aus diesen Verhältnissen brauchen. Dazu spenden wir ja auch manchmal. Dazu macht die Politik ja auch manches Gute. Hat Jesus vor allem diesen Personenkreis im Sinn gehabt? Ist er gerade für diese Menschen gekommen, um sie zu retten und zu erlösen? Oder gilt das auch für die Schönen und Reichen und die Normalos und diejenigen, die eigentlich ziemlich glücklich und zufrieden mit ihrem Leben sind? Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Josef Müller, normaler deutscher Name, aber dieser Josef Müller war ein besonderer Typ, ein Lebemann und Betrüger. Obwohl er schon seit seiner Jugend im Rollstuhl saß, einen schweren Autounfall hatte er gehabt, gehörte er lange zu den Reichen und Erfolgreichen. Er hatte sich eine eigene Luxuswelt aufgebaut mit Finanzgeschäften. Doch der äußere Schein trug. Er schreibt in seinem Buch »Ziemlich bester Schurke«, ein Buch, da kann man sich bestellen, er schreibt dort »Ich war der Sklave meiner Lüste gewesen«. Ich besaß nicht die geringste Widerstandskraft gegenüber einem alkoholischen Trink. Und wenn ich eine Frau haben wollte, dann musste ich sie haben. Die Höllenhunde, denen ich Wohnrecht in meiner Seele gab, hatten mich mit 1000 Ketten gebunden. Nach außen gehörte er zu den Schönen und Reichen und Erfolgreichen. Und was schreibt er über sein Innenleben? Höllenhunde hatten ihn in Ketten gesetzt. Aber wer sah schon hinter seine Fassade? Erst als er geschnappt wurde in Wien und zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, machte er sich so seine Gedanken über sein Leben. Dort in der Gefängniszelle las er das Neue Testament. Und in einem Gefängnisgottesdienst wurde er so von der Liebe Gottes ergriffen, dass er von diesem Tag an ein anderer Mensch war, ein erlöster Mensch. Er schreibt, mich überkam an diesem Märzsonntag ein Gefühl innerer Leichtigkeit und Freude, wie ich es bisher nie gekannt hatte. In den nächsten Tagen stand ich im Gefängnis pfeifend auf, freute mich auf den neuen Tag in Haft und begrüßte jeden, der mir über den Weg lief, mit Energie und Elan. Ein Mithäftling meinte, diese Medikamente, die der Müller kriegt, die hätte ich auch gern. Und mit der Freude kam die Freiheit, trotz Gefängnis. Von dem Tag, als Gott mir begegnete, fühlte ich mich innerlich frei, so frei wie eine Möwe über der Ostsee. Mitten im Gefängnisalltag, schreibt er, konnte mich plötzlich das Gefühl überfallen, Josef, du bist der freieste Mensch der Welt. Was war geschehen? Josef Müller hat Jesus als seinen Erlöser gefunden und ist bis heute unterwegs und schreibt und erzählt davon, wie das zustande kam. Wir hatten ihn mal auf einer Freizeit am Starnberger See. Da saß er vor uns und hat ohne Unterbrechen eine Stunde lang Story nach Story erzählt. Sehr packend, sehr ergreifend. Von Erlösung sprechen wir ja auch im Blick auf das Sterben. Vielleicht kennen Sie diesen Satz, wenn die Kraft zu Ende geht, dann ist Erlösung eine Gnade. Ja, das hören wir immer wieder. Das lesen wir immer wieder auf Zeitungsannoncen. Aber ist das wirklich so? Stimmt das wirklich? Ist nach dem Tod wirklich, ist da eine Erlösung für alle? Menschlich gesehen ist dieser Satz ja verständlich. Da hat man einen Menschen begleitet und zum Schluss hatte er vielleicht nur noch Schmerzen oder war dement und hatte kein lebenswertes Dasein mehr. Dass man dann denkt, der Tod ist eine Erlösung für ihn, ist doch selbstverständlich, ist doch ganz, ganz klar. Aber wer sagt uns, dass das wirklich so ist? Es gibt Worte in der Bibel, die auf etwas anderes hinweisen, die darauf hinweisen, dass es auch nach dem Tod für manche Menschen einen unerlösten Zustand geben wird. Ich erinnere nur an das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus aus Lukas 16. Während der Arme nach seinem Tod in Abrahams Schoß Geborgenheit findet, befindet sich der Reiche nach seinem Sterben an einem Ort der Qual. Einen Ort der Qual, sagt Jesus. Oder wenn Jesus zu dem reichen Kornbauer spricht, du Narr, du Dummkopf, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Dann klingt das auch nicht nach Erlösung durch den Tod. Oder im Hebräerbrief lesen wir, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Auch nicht unbedingt ein Hinweis auf vollkommene Erlösung nach dem Tode. So verständlich diese Wunschvorstellung des Menschen ist, dass alle Verstorbenen sanft ruhen oder bei Gott geborgen sind, aufgrund dieser Bibelworte glaube ich, dass es auch nach dem Tod für gewisse Menschen einen unerlösten Zustand geben wird. Die Bibel macht deutlich, die wirkliche Erlösung ist eine innere Erlösung, so wie es der Josef Müller erlebt hat, eine innere Erlösung, die wir jetzt schon erleben sollen. Und sie geht von Jesus Christus aus. Denn er hat es gesagt, ich bin gekommen, zu dienen, mein Leben zu geben, zu einer Erlösung für viele. Von ihm geht Erlösung aus. So wie manchmal von uns Freundlichkeit ausgeht, so wie manchmal von uns eine Idee ausgeht, so geht von Jesus Erlösung aus. Danke, wenn ihr zuhört. Für viele bedeutet das ein Angebot zur Rettung und zur Erlösung. Das Angebot hat Jesus damals schon gemacht und er macht es heute noch. Er hat in seinem Erdenleben seine Göttlichkeit und sein Menschsein ganz in diesen Dienst der Erlösung gestellt. Alle seine Taten und Werke zielen auf diesen Punkt hin. Ich gebe mein Leben am Kreuz zu einer Erlösung für viele. Von Bethlehem an war das die Spur. Und wenn wir nicht diesen Hauptaspekt von Jesus begreifen, dann haben wir Jesus nicht begriffen. Dann haben wir vielleicht ein klein bisschen Sahne von der Bibel genommen. Aber wir haben nicht die Mahlzeit erhalten. Wenn wir nicht das begreifen, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen. Er ist das Lamm Gottes geworden, für alle, für die Schönen und Reichen, für die Normalen und die Menschen in Bedrängnis und in leidvollen Verhängnissen. Nur er hat uns eine Erlösung versprochen, eine vollkommene, eine komplette, eine ewig gültige Erlösung. Deshalb ist die Frage, die Adventsfrage heute, ist Jesus dein Erlöser? Für heute und für die Ewigkeit. Das ist die entscheidende Adventsfrage heute an diesem Sonntag. Ach, wie befreiend ist es, dass ich mich nicht tausendmal auf die Kirchentreppe werfen muss, dass ich nicht von einem Tempel zum anderen reisen und meinen Körper starken Meditationsqualen aussetzen muss. Hier auf der Erde haben wir, solange wir leben, allerdings nur eine vorläufige Erlösung. Ganz komplett wird sie erst, wenn wir einmal vor Jesus stehen. Paulus schreibt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter den Menschen. Damit sagt er, wenn wir Christus nur für ein besseres Leben, ein besseres irdisches Leben haben wollen, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann haben wir sein Wirken auf der Erde nicht begriffen. Dann haben wir sein Kommen nicht verstanden. Und hier kommt der Wochenspruch noch einmal. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Es ist immer schön, dass Erlösung nahe ist. Das Wort sagt, Erlösung ist nahe. Corona-Erlösung ist nahe, weil Jesus gesagt hat, Erlösung ist nahe. Aber auch unsere endgültige Erlösung ist nahe. Sie kann ja morgen schon passieren. Wer weiß, ob wir den morgigen Tag erleben. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Und dann ist es eine komplette, eine ewig gültige Erlösung. In unserer Missionsarbeit in Japan, wir waren ja über 10 Jahre dort, haben wir auch mal eine Kirche gebaut. Und als sie fertig gebaut war, habe ich oft samstags dann den Saal geputzt und Stühle gestellt. Und dabei habe ich meistens eine Kassette laufen lassen. Das kennen Sie alle. Eine englische Aufnahme vom Londoner Symphonieorchester, Der Messias. Und da habe ich richtig laut aufgedreht. Dann hat das Putzen sogar Spaß gemacht. Einerseits habe ich mich gebückt, andererseits hatte ich ein erhobenes Haupt, weil ich diese Melodie und diesen Text gehört habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. I know that my Redeemer liveth. Auf Englisch. Das war großartig. Da habe ich mich wirklich toll gefühlt. Und ich habe gelesen von dem berühmten amerikanischen Gehirnchirurgen, der auch zusammengewachsene Zwillinge getrennt hat, auch Deutsche, der sehr, sehr berühmt wurde, der hat bei seinen manchmal 40 Stunden lang dauernden Operationen im Hintergrund den Messias von Händel laufen lassen. Und er hat gesagt, das hat mir so geholfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Das hat mir so geholfen, richtige Handgriffe zu tun. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Melodie eines Christenmenschen, gerade auch jetzt in der Adventszeit. Und wenn wir auch die Maske aufhaben, können wir mit erhobenem Haupt durch diese Welt gehen. Ja, wie ging es denn weiter mit den zwei Buddhisten, Martin und Elke? Sie waren also nach Australien gegangen und dort wurden sie einmal von irgendjemandem zu einem Gottesdienst eingeladen. Und Martin schreibt, bis dahin war die Kirche für mich gleichbedeutend mit gähnender Langeweile. Diese Kirche jedoch vermittelte ein ganz anderes Bild. Nach dem Gottesdienst wurden sie von einer Frau angesprochen und sie fragte, darf ich für euch beten? Dann betete sie mit den beiden und für die beiden. Und Elke schreibt, hier war eine Macht anwesend, die größer war als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Ich wusste, es war Gott selbst, der durch diese Frau zu mir sprach. Und Martin fügt hinzu, in dieser Stunde wusste ich, dass der Moment meiner Erleuchtung gekommen war. Aber es war nicht Buddha, sondern Christus. Sein Licht erfasste mich und in mir war tiefer Friede und eine nie zuvor erlebte Liebe. Welch eine Kehrtwende. Elke und Martin Kampuis haben beide Bücher geschrieben und sind auch wie Josef nach wie vor unterwegs in Deutschland und Europa und erzählen ihre Lebensgeschichte. Der Gottesleugner Nietzsche soll ja gesagt haben, wenn die Christen an einen Erlöser glauben, dann sollten sie erlöster aussehen. Bei Martin und Elke war das der Fall. Bei Josef war das auch der Fall. Und bei einem japanischen Jugendlichen war das auch der Fall. Er hat nämlich in einem Jugendkreis, in den er eingeladen wurde, da war er noch kein Christ, hat er die jungen Leute beobachtet, hat in ihre Augen geschaut und hat festgestellt, die Augen, die leuchten, die sind strahlender, freudiger. Was ist das Geheimnis? Und als er nach dem Geheimnis forschte, ist er selbst dahinter gekommen, dass diese jungen Menschen an Jesus glaubten und erhobenen Hauptes durch das Leben gingen. Er wollte das auch und er hat es begriffen. Wir haben ihn als erwachsenen Menschen dann kennengelernt und er wurde einer der berühmten Evangelisten in Japan. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber noch kurz die Frage, was bedeutet es, erlöst zu sein? Es bedeutet nicht in erster Linie eine neue Moral zu haben, sondern eine neue Identität. Das sagen uns die Worte Jesu. Von ihm aus gesehen sind wir auf einmal seine Jünger, seine Freunde, seine Brüder, Kinder Gottes, Licht der Welt, Salz der Erde, Miterben des Reiches Gottes. Es bedeutet auch, dass Christus die Macht und das Recht hat, mich von allen Zwängen des Lebens, die mich umgarnen wollen, zu befreien. Er kann mich von Sünden, Süchten, Gebundenheiten, von einer unheilvollen Vergangenheit und schlechten Charaktereigenschaften befreien. Und da kommt irgendwo jeder drin vor, bei dieser Beschreibung. Er kann mich freisetzen von dem, was mein Leben beschweren und zerstören will. Auch von der Angst vor einem Virus oder der Zukunft oder von dem Sorgenkarussell, das sich immer wieder bei mir drehen will. Wir singen nachher das Lied »Lege deine Sorgen nieder«. Und dieser Satz steht stellvertretend für alles andere, das uns beschweren und zerstören will. Lege es nieder, gib es dem Erlöser und er gibt dir Frieden zurück. Er gibt dir Freiheit zurück. Er gibt dir Geborgenheit zurück. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann treffe jemanden. Sprich mit jemandem darüber. Geh zu einem Seelsorger. Such die Gemeinschaft auf. Und so dürfen wir auf der einen Seite hier schon eine gewisse Erlösung erfahren. Aber es ist nicht die komplette Erlösung. Die erfahren wir erst, wenn wir einmal bei Jesus sind, in seinem Land, in seiner Welt ankommen. Und zum Schluss, das, was wir am Anfang gefragt haben, wozu bin ich da? Wozu ist mein Leben da? Da kommt das Gleiche wie bei Jesus heraus. Ich bin gekommen zu dienen. Und was Jesus den Erlöser kennzeichnet, dass er gekommen ist zu dienen, das wird auch unser Kennzeichen sein, die wir erlöst sind. Wer erlöst ist, der wird zum Diener derer, die noch nicht erlöst sind. Und zum Diener der Gemeinde Jesu. Wir sind erlöst, um zu dienen. Von Jesus gefunden, gerettet und erlöst. Und in diesem Dienst finden wir eine tiefe Sinnerfüllung in jeder Lebenslage. Wer so durch Christus erlöst ist, der ist nicht mehr nur fixiert auf das irdische Leben, sondern er sucht vor allem auch das, was droben ist, schreibt Paulus. Es mag paradox klingen, aber als Christen sind wir dienende Menschen, die mit erhobenem Haupte durchs Leben gehen. Das ist das Paradox. Dienende Menschen, die sich bücken, denen nichts zu schwer und zu schade ist, und die trotzdem mit erhobenem Haupt durchs Leben. Das ist meine Botschaft für uns heute. Und das darf gerade in der Adventszeit deutlich werden, dass wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen, Gott und Menschen dienen und gleichzeitig unsere Häupter erheben und hineinschauen in die himmlische Welt. Dort ist unser Reiseziel. Dort ist unsere wahre Heimat. Dort werden wir Jesus sehen. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit, sagt Paulus.